RTO Podcast.
Willkommen zum LTO Podcast. Mein Name ist Peggy Fiebig und ich habe mich heute getroffen mit Josephine Ballon von Hate Aid. Das ist eine NGO, die gegen Hass und Hetze im Netz kämpft. Hallo.
Hallo.
Die erste Frage: Was macht Hate Aid genau?
Hate Aid ist eine Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Das heißt, Betroffene, die digitale Gewalt im Netz erfahren mussten, können sich an uns wenden und bekommen erstmal eine Beratung, das heißt emotional stabilisierende Erstberatung, um sie erstmal aufzufangen in der Situation. Wir bieten aber auch Kommunikationsberatung und Sicherheitsberatung an, die besonders wichtig ist, denn es geht auch darum, sich in Zukunft sicherer zu machen im Netz und weniger angreifbar zu sein. Außerdem bieten wir den Betroffenen Prozesskostenfinanzierung an. Das heißt, dann, wenn die juristischen Möglichkeiten es hergeben, bieten wir ihnen die Möglichkeit, ohne eigenes Kostenrisiko gegen die Täter und Täterinnen oder auch mal gegen die Plattform, wenn es sein muss, vorzugehen.
Wie viele Fälle kommen da so bei Ihnen an?
Ja, es sind immer mehr, kann man sagen. Wir brechen wöchentlich unsere eigenen Rekorde im Moment. Es kommen ca. 20 neue KlientInnen dazu pro Woche. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren seit der Gründung von Hate Aid mehr als 825 Menschen beraten. Aktuell davon aktiv sind ca. 450. Es ist leider auch so, dass viele natürlich dauerhaft bei uns bleiben, weil immer wieder Vorfälle von digitaler Gewalt auftreten.
Und ist das jetzt in der Pandemie eigentlich nochmal schlimmer geworden, wenn die Leute zu Hause sitzen, irgendwie nicht wissen, was sie mit sich anfangen wollen und dann an den Computer gehen?
Es war am Anfang tatsächlich so, dass wir eher einen Rückgang an Beratungsanfragen zu verzeichnen hatten. Haben uns auch gefragt, was passiert da? Müssen sich die Leute vielleicht erstmal sammeln? Aber es war dann tatsächlich so, dass wir regelrecht überrannt wurden. Woran genau es liegt, ob vielleicht an Aufmerksamkeit für das Thema oder an der Medienberichterstattung oder eben auch daran, dass die Menschen mehr Zeit im Internet verbringen und deswegen auch mehr gehasst wird, das wissen wir natürlich nicht genau. Aber wir können sagen, dass es auf jeden Fall für die Betroffenen natürlich sehr, sehr schlimm ist, wenn das Internet der einzige Ort ist, wo wir überhaupt soziale Kontakte pflegen können, wo wir hingehen können. Wenn dieser Ort dann eben nicht mehr sicher ist und vergiftet wird, dann ist das ganz besonders gravierend.
Hat man das denn vielleicht auch inhaltlich so ein bisschen gemerkt? Also, dass die Themen der Pandemie eine Rolle gespielt haben dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also wir merken auch die Zunahme auf jeden Fall von dem, was ja natürlich auch mit dem aufstrebenden Bewegungen rund um die Corona-Leugner, um die Querdenker-Demos zu tun hat. Und das merken wir auch. Wir merken auch, dass der Hass gegen WissenschaftlerInnen zugenommen hat. Und da spreche ich jetzt aus unserem Beratungskontext weniger über VirologInnen, sondern tatsächlich auch über Menschen, die sich auch mit der Erforschung natürlich von Hass im Netz beschäftigen. Und wir haben vor allem auch im zeitlichen Zusammenhang mit den Demonstrationen rund um die Querdenker-Proteste vor allem auch hier in Berlin auch sehr akute Fälle gesehen, die dann auch direkt an den Staatsschutz übergeben werden mussten.
Wären Sie eigentlich nur tätig in dem Bereich, wenn es tatsächlich strafrechtlich relevant wird oder auch niedrigschwelliger, wenn es halt wirklich um, sag mal, sehr unangenehme Postings geht?
Wir arbeiten ganz bewusst mit dem Begriff digitale Gewalt, weil wir den Anwendungsbereich davon sehr, sehr offen halten wollen. Wir wollen den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich mit allen möglichen Erfahrungen an uns zu wenden, die sie als Gewalterfahrung wahrnehmen. Das heißt, es richtet sich tatsächlich nicht nach der juristischen Bewertung, sondern tatsächlich danach, wie es die Betroffenen empfinden. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Phänomene, wo wir erstmal auch gucken müssen, wie ist das überhaupt einzuordnen. Die strafrechtliche Bewertung und die zivilrechtliche Verfolgbarkeit sind dann natürlich aber für die Prozesskostenfinanzierung relevant.
Sie sagten jetzt, es gibt irgendwie so neue Phänomene auch. Können Sie mir da ein Beispiel mal nennen?
Genau. Häufig wird ja mit dem Begriff Hate Speech gearbeitet, der sehr, sehr eng gefasst ist und natürlich dann eher so diese klassischen, leider muss man ja sagen, klassischen Hasskommentare im Netz umfasst oder vielleicht auch mal eine Morddrohung per E-Mail. Allerdings die Phänomene, die wir sehen, sind sehr, sehr vielfältig. Das heißt, wir sehen auch zum Beispiel die Veröffentlichung von privaten Informationen wie der Adresse, der Telefonnummer oder auch dem Missbrauch von persönlichen Daten wie zum Beispiel Familienmitgliedern. Das ist dann etwas, was natürlich nochmal eine ganz andere Bedrohungslage verursacht, die auch ins analoge Leben sehr schnell umschlägt. Wir sehen allerdings auch, dass Bildmaterial missbraucht wird. Entweder tatsächliches Bildmaterial oder solches, was auch verändert wurde. Wir sehen, dass Fake-Profile angelegt werden, die den Eindruck erwecken, von den Betroffenen erstellt worden zu sein. Das sind jetzt nur einige Beispiele für die Dinge, die wir da erleben und die eben für die Betroffenen ja weit über den Hate-Speech-Kontext hinausgehen.
Und sind die Betroffenen eher aus dem politisch aktiven Bereich im weiteren Sinne oder gibt es da verschiedene Gruppen? Wie schätzen Sie das ein?
Wir sehen, dass sich vor allem marginalisierte Gruppen an uns wenden. Das heißt, Menschen, die auch im analogen Leben Diskriminierungserfahrungen machen, müssen leider sehen, dass sich das auch im Netz fortsetzt. Wir haben vor allem natürlich auch Anfragen von AktivistInnen, PolitikerInnen, vor allem auch auf kommunaler Ebene, wo auch ganz besonders schlimme Auswüchse festzustellen sind. Und natürlich aber auch von JournalistInnen, die auch sehr, sehr betroffen sind und natürlich auch von Menschen aus der LGBTQ-Community, wo wir auch ganz besonders massive Formen der digitalen Gewalt schon gesehen haben. Insgesamt kann man sagen, dass die wohl größte, aber auch am schwersten betroffene Gruppe Frauen ganz allgemein sind. Wir haben auch in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten vor allem auch vermehrt Anfragen von Influencerinnen bekommen, weil tatsächlich auf Instagram auch es längst nicht mehr nur um bunte Bildchen geht.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Man denkt irgendwie bei Hate Speech irgendwie als erstes an Facebook, zweites vielleicht Twitter. Ja. Welche Plattformen sind denn da eigentlich oder wo kommen die meisten Beschwerden her?
Also die großen Social-Media-Plattformen sind natürlich vorne mit dabei. Das heißt vor allem auch auf Facebook, auch auf Twitter und auch auf Instagram sehen wir, dass da auch sehr viele Hasskommentare verbreitet werden oder andere illegale Inhalte. Aber natürlich auch geht digitale Gewalt auch von kleineren Plattformen aus oder von Messenger-Diensten wie zum Beispiel Telegram, was ja auch sehr stark zugenommen hat, vor allem im Kontext der Pandemie. Und was auch besonders juristische Schwierigkeiten häufig aufwirft, natürlich geht das auch über private Webseiten, über Blogs, über andere Seiten, wo eben zum Beispiel Unwahrheiten verbreitet werden. Das ist dann besonders schwierig, weil die häufig im Ausland registriert sind und man da dann auch sehr schwer überhaupt dahinter kommt, wem diese Seiten gehören. Und das ist natürlich aber auch besonders schlimm, weil da kann man nicht einfach einen Löschantrag stellen und dann ist es weg, sondern das ist etwas, was den Betroffenen häufig noch viel länger nachhängt.
Wie ist denn das jetzt? Wir sind jetzt ein paar Monate vor der Bundestagswahl. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade jetzt auch, also in dem Zusammenspiel, wir haben eine besondere politische Konstellation, wir haben die Pandemie, die wir irgendwie verarbeiten müssen. Ist das eigentlich diesmal noch stärker, dass da solche Sachen kommen, als möglicherweise bei der letzten Bundestagswahl?
Ja, das müssen wir erst noch sehen. Also der Wahlkampf hat ja gerade erst begonnen. Jetzt sind gerade auch erst die ersten KandidatInnen für die Kanzlerkandidatur festgestellt worden. Und das müssen wir jetzt sehen. Es ist natürlich zu befürchten, dass es tatsächlich der Fall ist, insbesondere wenn man sich auch anguckt, wie zum Beispiel auf Telegram-Kanälen auch die Vernetzung der Regierungskritiker oder der Corona-Leugner, wie auch immer man sie dann nennen möchte, auch zugenommen hat. Da gibt es auch Studien darüber, die zeigen, welchen unfassbaren Zulauf diese Kanäle haben. Und leider muss man da auch sagen, dass Telegram insbesondere ein faktisch rechtsfreier Raum ist, wo man tatsächlich sehr selten überhaupt etwas machen kann. Die sind im Ausland registriert, man kommt da schlecht ran. Und das lässt natürlich befürchten, dass da sich auch Räume entwickeln, wo die Strafverfolgungsbehörden auch kaum noch Kontrolle dann drüber haben und wo man tatsächlich auch nur selten weiß, was da überhaupt vor sich geht.
Okay.
Genau, wir sehen es jetzt natürlich auch schon, nachdem Annalena Baerbock ihre Kanzlerinnenkandidatur verkündet hat. In der gleichen Nacht ging es schon los, dass man gegen sie sich eingeschossen hat. Da wurden gefälschte Nacktbilder verbreitet mit dem Hinweis, sie war jung und brauchte das Geld. Es existieren auch schon diverse Falschzitate über sie, wo einfach Dinge behauptet werden, die ihre politischen Positionen diskreditieren sollen. Und sie wurde auch schon in diverse Verschwörungserzählungen eingebunden, in die zum Beispiel auch Angela Merkel schon länger eingebunden ist. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die uns nicht überrascht, insbesondere weil sie auch eine Frau ist, weil sie bei den Grünen engagiert ist, weil sie sich auch für bestimmte Themen wie zum Beispiel die Klimapolitik natürlich engagiert. Auf der anderen Seite ist die Geschwindigkeit und die Heftigkeit des Ganzen doch auch für uns etwas überraschend gewesen. Und das lässt natürlich Böses befürchten, wobei ich da jetzt natürlich nicht den Teufel an die Wand malen möchte. Ich hoffe natürlich auch, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Netzwerke selbst da ihrer Verantwortung hoffentlich nachkommen, wie sie es ja auch in den USA schon vorgemacht haben.
Also faktisch aussperren gegebenenfalls dann auch.
Wenn es sein muss. Das muss man sehen, was passiert. Fakt ist halt natürlich, dass von solchen Dingen eine enorme Gefahr ausgehen kann. Also hier wird ja nicht nur Hass strategisch eingesetzt, so wie wir es schon länger sehen, sondern auch bewusst eingesetzt, um tatsächlich die demokratische Legitimation und auch den Ruf von gewählten Amtsträgerinnen zu untergraben. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil alles andere als auszuschließen ist, dass es Wahlen beeinflussen kann und eben die Entscheidungen von Menschen an der Wahlurne.
Wie läuft denn das ganz konkret? Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, im Netz beleidigt wurde, irgendwie angegangen wurde, wie läuft das bei Ihnen?
In erster Linie läuft es so, dass wir in Berlin sitzen, aber bundesweit beraten und dass deswegen die Beratungsgespräche in der Regel digital oder telefonisch ablaufen. Das heißt, so kommt der Erstkontakt zustande über E-Mail oder über unser Kontaktformular oder eben über ein Telefongespräch. Und dann wird erstmal von unseren BeraterInnen ermittelt, was sind die Bedarfe der Person. Und dann können wir sehen, ob wir selber helfen können, ob es vielleicht eine Verweisberatung braucht für bestimmte Themen und ob vielleicht auch eine Prozesskostenfinanzierung in Frage kommt. Und das sind dann ja Dinge, die laufen parallel auch ab. Und da kann man dann auch sehen, dass natürlich die Bedarfe sehr vielfältig sind und dass vor allem die Betroffenen ihre Bedarfe auch gar nicht von vornherein kennen. Oft ist es schon so, dass sie selbst auch für sich gar nicht sich eingestehen, dass das tatsächlich eine Gewalterfahrung ist, die sie da gemacht haben, weil wir schon so gewöhnt sind an das, was da im Internet passiert, dass sie auch glauben, es sei alles schon ganz normal und uns teilweise gar nicht glauben, wenn wir ihnen sagen, dass das potenziell auch strafbar sein könnte.
Wenn Sie dann vorgehen tatsächlich beispielsweise gegen die Plattform, da sind Sie ja auch auf ein gewisses Maß an Kooperationen angewiesen. Nun heißt das ja, dass die relativ schlecht ist. Jetzt würde ich das gerne mal sozusagen aus erster Hand erfahren. Ja. Ist es so schlecht oder hat sich's vielleicht auch verbessert in letzter Zeit oder verschlechtert? Wie ist da die Situation?
Es ist so, dass wir da in letzter Zeit tatsächlich wenig Veränderungen feststellen können. Die Kooperationsbereitschaft ist nicht per se immer grottenschlecht, aber es ist so, dass sie sehr, sehr willkürlich ist. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, weil es für uns auch kaum berechenbar ist, wann tatsächlich auch Inhalte entfernt werden und wann nicht. Wir sehen zum Beispiel, dass es, wenn es um Verleugnungen und üble Nachrede geht, dass das Löschverhalten eher schlecht ist, weil diese Sachverhalte wahrscheinlich für die Plattform auch schwer nachzuvollziehen sind. Dann geht es ja dann auch um, ist es wahr oder ist es falsch? Und wir haben den direkten Kontakt zu allen Plattformen. Der nützt uns allerdings auch nicht immer was. Also wir werden auch jetzt nicht wahnsinnig bevorzugt behandelt und manchmal bekommen auch wir keine Antwort. Was ich von den Strafverfolgungsbehörden höre, ja, ist leider auch nicht sehr viel besser. Auch die beklagen die Willkürlichkeit von der Beantwortung von Auskunftsersuchen, wenn es zum Beispiel um TäterInnendaten geht, um da tatsächlich auch mal die Identitäten zu ermitteln, um dann Strafverfolgung zu betreiben. Und auf der anderen Seite schwankt es auch zwischen den Plattformen sehr, sehr stark. Und Das ist leider etwas, was sich dann auch ja manchmal verändert, weil es dann irgendeine neue interne Policy gibt, die auch wiederum sehr intransparent ist. Und genau, das ist, glaube ich, so das Problem, was auch die Betroffenen oft so sich so machtlos fühlen lässt, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie zu diesen Plattformen durchdringen können, dass sie da gehört werden. Sie werden entweder ignoriert oder mit Textbausteinen abgespeist. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil die Prozesse einfach gar nicht nachvollziehbar sind.
Bringt da denn jetzt eigentlich die Nachbesserung des NetzDG?
Also wir betrachten das Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde, auf jeden Fall als Schritt in die richtige Richtung. Ob es allerdings tatsächlich den Nutzen bringt, den wir uns erhoffen, das wird die Zeit zeigen.
Sie hatten vorhin kurz auch die Strafverfolgungsbehörden, von den Strafverfolgungsbehörden berichtet. Ich weiß, dass Sie relativ eng ja mit der ZIT zusammenarbeiten, der Zentralstelle für Internetkriminalität in Hessen. Mhm. Wie läuft denn die Zusammenarbeit? Sind Sie sozusagen Anzeiger? Läuft das in eine Richtung oder läuft das in zwei Richtungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind Bestandteil der Kooperation der Hessischen Generalstaatsanwaltschaft und der Zentralstelle für Internetkriminalität mit der Zivilgesellschaft, die keine Macht im Hass heißt. Das hessische Justizministerium hat vor 1,5 Jahren circa beschlossen, der Zivilgesellschaft die Hand zu reichen, um ein Dilemma zu überwinden. Nämlich das Dilemma, dass die Menschen aufgrund von ja einer gewissen Apathiehaltung, weil sie zu lange ignoriert wurden und zu viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, keine Strafanzeigen mehr erstatten wegen Sachverhalten, die sich im Netz abgespielt haben. Und da sind wir in dieses Kooperationsnetzwerk noch mit anderen Organisationen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft eingetreten und sind auch sehr zufrieden mit dieser Kooperation bisher. Es läuft so, dass wir einen direkten Draht haben, also ein Upload-Link, wo wir und unsere Kooperationskanzleien Strafanzeigen direkt einspeisen können und die dann dort tatsächlich auch ermittelt werden. Und das ist der ganz entscheidende Knackpunkt, der für uns so wichtig ist, weil die TäterInnenrecherche im Netz ist sehr, sehr ressourcenfressend und aufwendig und da braucht es eine engagierte Staatsanwaltschaft, die diesen Aufwand auch tatsächlich auf sich nimmt, die das Internet nach Informationen durchforstet und auch nicht davor zurückschreckt, mal eine Anfrage bei der Plattform zu stellen, auch wenn die nicht immer Erfolg hat. Und da haben wir in der ZIT einen Kooperationspartner gefunden, die sich auch als Identifizierungsstelle begreifen und uns da helfen. Wir erreichen damit eine Identifizierungsquote von circa einem Drittel. Da kann man jetzt sagen, das klingt wenig. Wir sagen, das klingt schon mal viel, weil es vorher einfach weniger war und weil wir damit auch gar nicht so richtig gerechnet haben. Aber natürlich bedeutet es auch, dass zwei Drittel der Leute davonkommen, weil der rechtliche Rahmen es einfach nicht hergibt, vernünftig zu ermitteln.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre Ihnen mit der Vorratsdatenspeicherung schon sehr viel geholfen.
Das kann man natürlich so sagen, allerdings befürworten wir die Vorratsdatenspeicherung nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sind der Meinung, dass es andere, verhältnismäßigere Wege gibt, um vernünftig im Internet auch Ermittlungen durchzuführen. Denn es scheitert gar nicht immer nur an den nicht vorhandenen Daten mangels Vorratsdatenspeicherung. Es scheitert bereits daran, dass bei den Plattformen auf höfliche Nachfrage häufig erwidert wird, insbesondere dann, wenn es sich um Beleidigungen handelt oder um Verleugnungen. Ja, leider können wir das jetzt nicht machen. Sie wissen ja, die Meinungsfreiheit, bitte stellen Sie doch ein Rechtshilfeersuchen nach Irland. Und das ist dann halt schon das erste Hindernis, wenn es darum geht, in Irland jemanden zu erreichen und dann kommt entweder gar keine Rückmeldung oder sie dauert eben mehrere Wochen und da sind dann natürlich die Daten auch schon nicht mehr brauchbar tatsächlich, aber das dahin muss man auch erstmal kommen. Und wenn wir zum Beispiel Dienste angucken wie Telegram, dann haben wir nicht mehr diese Möglichkeiten. Das heißt, da würde die Vorratsdatenspeicherung auch überhaupt gar nichts nützen.
Lassen Sie uns mal über einen ganz konkreten Fall sprechen. Sie hatten angekündigt, dass Sie ein Verfahren unterstützen von Frau Kühnast gegen Facebook. Mhm. Wenn ich es recht verstanden habe, geht es darum, dass sozusagen auch Bilder, die immer wieder wiederholt hochgeladen werden, dass die dann auch gelöscht werden. Können Sie mir dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Genau. Hintergrund des Verfahrens ist, dass ein Meme von Frau Kühnast kursiert, in dem ein gefälschtes Zitat abgebildet wird, wo es um ihre Auffassung zur Integrationspolitik geht. Ihr wird unterstellt, gesagt zu haben, dass Integration damit anfängt, dass wir Türkisch lernen. Das hat sie nicht gesagt, sie hat etwas anderes gesagt. Das heißt, wir haben es mit einem Zitat zu tun, was geringfügig verändert wurde, aber plötzlich eine ganz andere Konnotation hat und sie tatsächlich diskreditiert. Und das ist auch Sinn und Zweck der Verbreitung eines solchen Memes, gezielt hier Falschbehauptungen in die Welt zu setzen, die eben die politische Position von Frau Kühnast und somit sie als Mandatsträgerin diskreditieren sollen. Und das ist tatsächlich ein Meme, was sich schon sehr viele Jahre verbreitet und auch ein Meme, von dem auch Facebook weiß, dass es falsch ist, weil es nämlich teilweise auch mit einem Faktencheck von Korrektiv hinterlegt wird. Und das ist leider trotzdem so, dass es immer noch angezeigt wird, es kann immer noch geteilt werden, es kann heruntergeladen werden, man kann alles Mögliche damit machen und wir müssen davon ausgehen, dass über die Memes, die wir gefunden haben, hinaus noch viele weitere kursieren in geschlossenen Gruppen, auf privaten Profilen. Und Frau Kühnast steht hier nur stellvertretend für viele Betroffene, denen es ganz genauso geht mit solchen Diffamierungen, die da im Netz über sie kursieren. Und dankenswerterweise hat sie sich für dieses Verfahren bereit erklärt, was nämlich genau dieses Problem angehen soll, dass es für die Betroffenen zur Lebensaufgabe wird, diese Dinge über sich selbst zu suchen und wo sie teilweise gar nicht die Möglichkeiten haben, die in geschlossenen Gruppen und auf privaten Profilen überhaupt zu finden. Und dann ist ja auch noch die zweite Frage, selbst wenn man alles sucht und meldet bei der Plattform, ist auch gar nicht gewiss, ob es überhaupt entfernt wird. Was jetzt mit dieser Klage angegangen werden soll, dass Facebook verpflichtet werden soll, durch dieses Verfahren nicht nur die gemeldeten Memes zu entfernen, sondern auch alle gleichen und alle sinngleichen. Das heißt, die tatsächlich ganz genauso aussehen und die vielleicht geringfügig verändert sind, wo eine andere Schriftart oder ein vielleicht verändertes Bild oder ein Leerzeichen mehr eben existiert. Und das wollen wir damit angehen und wollen erstmals in Deutschland ein Urteil zu diesem Thema generieren, was tatsächlich auch Klarheit gibt darüber, welcher Rechtsrahmen existiert denn jetzt überhaupt im Netz. Denn das ist tatsächlich in dieser Situation, die wir haben mit den sozialen Netzwerken, diese David gegen Goliath-Situation, das klagt ja kein Nutzer, keine Nutzerin freiwillig ein. Niemand ist so verrückt, sich mit Facebook anzulegen und mehrere tausend Euro Kostenrisiko auf sich zu nehmen, wo man auch genau weiß, dass man es mit einem übermächtigen Konzern zu tun hat und wo die Rechtslage so unklar ist. Und das wollen wir eben ändern und wollen erreichen, dass hier der Rechtsrahmen erstmals genauer definiert wird. Wir wollen nichts erschaffen, was es nicht gibt. Wir wollen einfach nur eine Anwendung des geltenden Rechts und wollen eine gerichtliche Aussage darüber erzielen, welcher Rechtsrahmen gilt und welche Rechte haben Betroffene gegenüber den sozialen Netzwerken.
Aber es gibt bereits eine Entscheidung aus Europa. Warum ist das dann so ein unsicherer Rechtsrahmen?
Genau, diese Entscheidung betrifft ein Verfahren aus Österreich. Damit geht's schon los. Und dann ist es so, dass das in Österreich auch noch nicht rechtskräftig in der Hauptsache entschieden ist. Das heißt, da muss man auch erstmal abwarten, was da passiert. Und dann hätten wir sehr gern eine Entscheidung, die auch in Deutschland den Rahmen definiert, dessen, was sozialen Netzwerken dazu zumuten ist und was nicht.
Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre auf Facebook-Seite, ich meine, was sollen Sie denn machen? Also Sie können ja jetzt nicht sozusagen jeden Tag händisch durchgucken, wo findet man ein solches Meme nochmal oder leicht verändert. Wie soll das tatsächlich dann, stellen Sie sich vor, wie das laufen könnte?
Ja. Wir haben das ganze Thema auch erstmal abgeschichtet, das muss man dazu sagen. Also wir verlangen keine fortlaufende Prüfung von Facebook, sondern wir wollen erstmal nur den Fall abhandeln, dass dieses Meme, was hier verbreitet wird, quasi mit dem Stand jetzt entdeckt und gelöscht wird. Das ist das, was wir wollen. Es geht nicht darum, dass der Upload verhindert werden soll von zukünftigen Memes oder dass irgendwie regelmäßige Screenings durchgeführt werden müssen in Bezug auf dieses Meme. Das ist nicht das, was wir wollen. Erstmal geht es darum, diese allererste Rechtsfrage zu klären, bevor wir uns den ganzen anderen Fragen widmen können, die sich sicherlich daran anschließen. Dessen sind wir uns bewusst, dass wir da auch ganz andere Ideen noch mit wecken. Aber das sind Rechtsfragen, denen erstens wir bereit sind, uns zu stellen und denen ja wir uns auch insgesamt stellen müssen. Es kann ja nicht die Lösung sein, zu sagen, im Internet dürfen wir jetzt nicht klagen, damit keine nachteiligen Gerichtsentscheidungen entstehen, sondern wir müssen ja den Rechtsrahmen, der etwas kryptisch in irgendwelchen europäischen Verordnungen drinsteht, auch mal definieren und auch den Nutzern und Nutzerinnen mal sagen, was heißt das jetzt eigentlich für dich?
Machen wir mal einen kurzen Cut hier. Mich würde mal Ihre ganz konkrete Tätigkeit hier interessieren. Sie haben uns vorher beschrieben, was Hatehate insgesamt macht. Was macht denn die Head of Legal bei Hatehate?
Genau, meine Arbeit hier als Head of Legal ist unterschiedlich oder unterscheidet sich von der klassischen Rechtsanwaltstätigkeit. Also ich bin auch Rechtsanwältin und habe den Beruf auch ausgeübt, momentan allerdings nicht so aktiv, weil ich hier sehr, sehr viel zu tun habe. Es fallen ganz, ganz viele Rechtsfragen an. Also mal vielleicht bei den ganz langweiligen angefangen. Natürlich stellen sich interne Rechtsfragen, die auch einfach mit dem Betrieb einer NGO zu tun haben und auch damit das Personal beschäftigt wird und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch die Prozesskostenfinanzierung. Da muss auch immer eine rechtliche Einschätzung durchgeführt werden, weil wir natürlich nicht jedes beliebige Verfahren einfach die Kostendeckung erklären können und dann werden Anwälte aktiv und es kostet ganz viel Geld. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache und wir versuchen das natürlich auch strategisch anzugehen und da braucht es juristischen Sachverstand. Dann ist Hatehate auch sehr aktiv auf dem Gebiet der Gesetzgebung. Das heißt, wir machen natürlich die Gesetze nicht selber, aber wir bemühen uns, wo wir nur können, unseren Sachverstand und unsere Erfahrung als einzige Beratungsstelle allein für Betroffene von digitaler Gewalt dann eben auch einfließen zu lassen. Das heißt, wie jede NGO auch, müssen wir auch Positionspapiere schreiben, wir müssen Positionen entwickeln und wir müssen auch kreativ werden und uns Lösungsvorschläge einfallen lassen. Denn es bringt ja nichts immer nur zu kritisieren, was gemacht wird und was der Gesetzgeber macht, sondern man muss natürlich auch Vorschläge anbieten, was brauchen die Betroffenen und wie könnten wir das Problem vielleicht in den Griff bekommen. Dann haben wir jetzt seit diesem Jahr noch ein weiteres Projekt dazu bekommen, das Landecker Digital Justice Movement. Und das ermöglicht es uns, diese Grundsatzverfahren durchzuführen. Das heißt, das Verfahren mit Frau Künast jetzt wird hoffentlich auch nicht das letzte bleiben. Wir suchen weiterhin nach interessanten Rechtsfragen, die einer grundsätzlichen Klärung bedürfen und die bisher ungeklärt geblieben sind, weil eben die Nutzer und Nutzerinnen nicht gegen die Plattformen vorgegangen sind.
Wenn Sie sagen, Sie unterstützen Prozesse, da stellt sich ja dann auch die Frage, wie wird das alles finanziert? Geht das über Spenden oder wie läuft das?
Also wir als Beratungsstelle werden aus verschiedenen Töpfen finanziert. Einmal sind das natürlich öffentliche Gelder, auch vom Justizministerium, vom Familienministerium zum Beispiel. Und natürlich auch private Stiftungsgelder und Spenden. Die Prozesskostenfinanzierung wird nicht aus öffentlichen Geldern finanziert, sondern allein aus privaten Mitteln und von privaten Stiftungen. Und da ist es so, dass wir auch mit dem solidarischen Prinzip arbeiten, so nennen wir es. Das heißt, wenn wir Betroffene unterstützen und das Verfahren ist erfolgreich, es konnte ein Täter ermittelt werden, wir haben ein Zivilverfahren durchgeführt und es wird eine Geldentschädigung erstritten, dann fließt diese an uns zurück, damit wir daraus weitere Prozesse finanzieren können. Das trägt sich allerdings noch nicht selbst. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, weil das Gebiet der Geldentschädigungen auch ein sehr komplexes ist.
Sie hatten ja vor ein paar Tagen teilgenommen auch an einer Diskussion des BMJV zum Digital Service Act. Das heißt, Sie sind also auch als, ich sag jetzt mal, politische, rechtspolitische Lobbyistin unterwegs. Ja. Deshalb auch gleich mal die Frage, also dieser Digital Service Act ist ja sowas wie das NetzDG auf europäischer Ebene oder soll es werden, ist ja gerade im Anfangsstadium noch. Wie bewerten Sie das? Ist das ein besseres NetzDG? Sind da noch viele Lücken drin? Wie ist da so Ihr Standpunkt?
Also erstmal wird der Digital Services Act im Gegensatz zum NetzDG für alle Online-Plattformen gelten. Das heißt nicht nur für Social-Media-Plattformen mit mindestens 2 Millionen NutzerInnen, sondern tatsächlich auch für alle und für kleinere. Natürlich mit abgestuften Pflichten je nach Größe der Plattform. Das macht natürlich auch Sinn, da natürlich nicht das gleiche Maß für Facebook anzusetzen wie für chefkoch.de zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns damit sehr genau. Und das Gesetzesvorhaben ist sehr wichtig für uns, weil es natürlich in Zukunft nicht nur die Rechte von Nutzern und Nutzerinnen gegenüber von Plattformen bestimmen wird, sondern auch den Handlungsrahmen, den unsere nationale Regierung überhaupt noch hat. Das heißt, was können wir überhaupt noch regeln und sind vielleicht die Errungenschaften und die Gesetzgebungsverfahren, die wir auch hart erkämpft haben im letzten Jahr, dann vielleicht sogar hinfällig oder teilweise hinfällig. Und deswegen ist es für uns wichtig, daran auch mitzuwirken und die Perspektive der Betroffenen, die in Brüssel derzeit noch völlig unterrepräsentiert ist, dort eben auch einzubringen in dieses Gesetzgebungsverfahren, um sicherzustellen, dass das Problem digitale Gewalt auch gesehen wird. Und da muss ich sagen, ist es bisher so, dass ein sehr starker Fokus auf Transparenz liegt. Das ist auch gut. Auch es wird ein sehr umfangreiches und ja teilweise auch verwirrendes und komplexes Aufsichtsregime entworfen. Das ist auch ja richtig, dass man sicherlich über Aufsicht sich Gedanken machen muss. Ob das im Detail dann alles so realistisch ist, das kann ich auch nur in Teilen beurteilen. Und was die Perspektive der NutzerInnen angeht, die von digitaler Gewalt betroffen sind, da vermissen wir allerdings noch ganz, ganz viel. Und da hoffen wir inständig, dass da noch nachgebessert wird. Es ist insbesondere so, dass der Fokus, was auch die Content-Moderation liegt und direkt welche Rechte und welche Prozesse bekommen die NutzerInnen gegenüber den Plattformen, liegt der Fokus sehr stark auf der Perspektive derjenigen, die von möglicherweise unberechtigter Löschung betroffen sind. Das mag passieren und ist auch wichtig, dass wir solche Gegenvorstellungsverfahren einführen und dass da eben auch Overblocking vorgebeugt wird. Wobei man auch sagen muss, dass sich nach der bisherigen Evaluation des NetzDG, was ja eigentlich das Vorreitergesetz dafür ist und aus den Erfahrungen muss man ja auch einfach Erkenntnisse ziehen können, die sich auf zukünftige Gesetzgebungsvorhaben auswirken, keinerlei Anhaltspunkte für Overblocking gegeben hat. Aber natürlich ist es wichtig, das auf dem Schirm zu haben, das wollen wir auch nicht. Nur was leider völlig fehlt, ist die Perspektive derjenigen, die sich gegen illegale Inhalte zur Wehr setzen wollen und die von den Plattformen abgewiesen werden.
Was fehlt Ihnen da konkret?
Ja, es fehlt ganz konkret, dass beispielsweise Menschen, die illegale Inhalte reporten gegenüber den Plattformen, auch erstmal Zugang zu Gegenvorstellungsverfahren bekommen sollen. Das heißt, es ist aktuell so, unter dem Entwurf des Digital Services Act, der jetzt existiert, wenn ich einen Inhalt an die Plattform melde und die entscheidet, den nicht zu löschen, dann habe ich keinerlei Rechte. Weder muss die Plattform mir eine Begründung für ihre Entscheidung liefern, noch habe ich Zugang zu einem Gegenvorstellungsverfahren und kann in irgendeiner Form mich darüber beschweren und kann auf die ganzen schönen Dinge zugreifen, die die Personen haben, die von der Löschung betroffen sind. Und das kann nicht sein, insbesondere wenn wir sehen, wie willkürlich die Content-Moderation von den Plattformen auch jetzt schon gehandhabt wird. Und vor allem, wenn wir auch sehen, dass der Digital Services Act alle Haftungsprivilegien für Social-Media-Plattformen aufrechterhält und dass leider die Incentivierung auch dafür, vor allem in unklaren Fällen eben Meldungen zurückzuweisen, in meinen Augen sogar noch gestiegen ist.
Inwieweit?
Also es wird ja teilweise sogar behauptet, dass allein die Tatsache, dass nach einer Meldung eine Haftung der Plattform eintreten kann, schon zum Overblocking führen würde. Das sehe ich allerdings nicht so. Es ist so, dass bisher im Digital Services Act nicht einmal eine Löschpflicht gesetzlich verankert wurde. Das heißt, eine solche wird auch nicht als Verletzung dieses Gesetzes durch die Behörden beispielsweise durchsetzbar sein. Und ich kann mich auch nicht als Nutzerin bei der Aufsichtsbehörde darüber beschweren. Es gibt ein Beschwerderecht, aber nur für Verletzungen des Digital Services Act. Und wenn keine Löschpflicht normiert ist, kann ich mich darüber auch nicht beschweren. Und das nicht einmal, wenn das strukturell dauerhaft stattfindet, dass Dinge, die eigentlich gelöscht gehören, nicht gelöscht werden.
Gibt es denn was, wo Sie sagen, das ist aber definitiv besser gelöst im Digital Service Act Vorschlag der Kommission, als es im NetzDG ist?
Mhm.
Weil bisher hört sich das ja, wenn man so zuhört, an, als wäre das doch ein deutlicher Rückschritt gegenüber dem, was wir jetzt haben.
Aus Sicht derjenigen, die von digitaler Gewalt betroffen sind und eine Löschung verlangen wollen, ist das NetzDG fortschrittlicher. Dann haben wir eine Löschfrist, also wir haben eine Löschpflicht und sogar eine Löschfrist. Dass der Digital Services Act jetzt keine Frist eingebaut hat, das war mir eigentlich von vornherein klar, dass man sich das nicht trauen möchte, weil das natürlich auch verschiedene Risiken wieder bergen kann. Das ist mir auch bewusst. Wir fordern, dass es wenigstens eine Frist zur Bearbeitung gibt. Also bis die Plattform muss mich dann innerhalb von einer bestimmten Zeit benachrichtigen, wie man sich jetzt entscheiden möchte. Das ist wenigstens ein bisschen abgeschwächter im Vergleich zu einer Löschfrist. Deswegen finde ich diesen Vorschlag ganz plausibel. Ob er durchkommt, muss man sehen. Was besser gelöst ist, ist auch schwierig zu sagen. Also was ausgefeilter ist, ist auf jeden Fall, dass es von vornherein ein Gegenvorstellungsverfahren für unberechtigte Löschungen gibt. Das muss man schon auch anerkennen.
Das Gegenvorstellungsverfahren ist so ausgestaltet, dass man im ersten Schritt sich bei der Plattform beschweren kann und schauen kann, ob die möglicherweise der Entscheidung abhilft. Oder dass man eben im zweiten Schritt eine noch nicht näher definierte Stelle anrufen kann, ein external body, der oder die dann befähigt sein soll, eine bindende Entscheidung zu treffen. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf, auch in der Klarstellung, was das eigentlich sein soll, wie wir die Unabhängigkeit dieser Stelle gewährleisten sollen. Denn ich möchte gern verhindern, dass sich die Plattformen dort einkaufen. Und gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die Kostenregelung klar ausgestaltet ist, denn ansonsten wird sie auch von NutzerInnen nicht in Anspruch genommen werden. Und dass wir auch klären, in welchem Verhältnis das dann zu den Gerichten steht. Also wie kann ich dann eben gerichtlich auch trotzdem noch eine Kontrolle erwirken? Das soll möglich sein, aber gegen welche Entscheidung ich mich dann wehren muss und wie das am Ende mit der Kostenverteilung dann ist, wenn möglicherweise das Gericht die Entscheidung aufhebt, das muss man noch sehen. Und genau, das ist natürlich auch gewissermaßen eine Schwachstelle. Ich würde es natürlich lieber sehen, wenn man sich nicht zu einer Behelfslösung bedienen würde durch irgendeine nicht näher ausgestaltete Stelle, sondern wenn man tatsächlich einfach den Menschen den Zugang zu den Gerichten ermöglichen würde. Zum Beispiel wenigstens durch ein verbindliches Eilverfahren für solche Content-Entscheidungen. Das wäre schon mal eine Hilfe. Das ist immer noch natürlich Kosten, das ist mir auch bewusst, aber das wäre aus unserer Sicht ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Sie hatten jetzt gesagt, im Moment gibt's noch Vorbehalte, so wie es jetzt gedacht ist, gegen den Digital Service Act. Es gab ja auch am Anfang gegen das NetzDG Vorbehalte. Da ist jetzt ein bisschen nachgebessert worden, zum einen eben im März, glaube ich, war es. Und jetzt nochmal, wie würden Sie denn jetzt sozusagen die Situation einschätzen? Ist die jetzt gut, was das NetzDG angeht? Oder wenn Sie sich was wünschen könnten, was sollte da noch gemacht werden?
Die Situation ist besser geworden, sagen wir es so. Es ist ein Gegenvorstellungsverfahren eingeführt worden durch das jetzt zuletzt verabschiedete Gesetz. Das ist ganz wichtig gewesen, denn obwohl es keinerlei Anzeichen für ein strukturelles Overblocking gibt, ist es natürlich so, dass das ein Geburtsfehler gewissermaßen des NetzDG gewesen ist und wir sind froh, dass der behoben wurde. Das heißt, wenn jetzt falsche Löschentscheidungen getroffen werden, hat man als Nutzer und Nutzerin die Möglichkeit, da zu widersprechen. Das ist schon mal eine gute Sache. Es wurde auch durch das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen, dass die Plattformen potenziell jede Meldung, die eingeht, egal auf welchem Weg, als NetzDG-Meldung behandeln müssen. Das heißt, die Zeit der zwei getrennten Meldewege dürfte damit dann auch vorbei sein. Zumindest ist das zu hoffen, dass sich die Plattformen daran halten und kein Schlupfloch finden. Genau, das heißt, es hat sich auf jeden Fall viel verbessert. Wir wünschen uns natürlich immer noch auch ja mehr. Die Wunschliste ist da auch ganz lang. Eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne betonen möchte und wo ich auch sehr bedauere, dass man sich dazu nicht durchgerungen hat. Es ist zwar die Regelung eingeführt worden, dass man, dass potenziell jede Meldung als NetzDG-Meldung behandelt werden muss und könnte, aber es ist weiterhin kein Vorrang des NetzDG vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert worden. Und das ist sehr schade, denn leider sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen immer noch etwas, wo es sehr schwierig ist, da auch eine gerichtliche Kontrolle zu erwirken, weil die so schwammig ausgestaltet sind und so weitgehend auch sind, dass nahezu jede Content-Entscheidung damit begründet werden kann. Das ist jetzt nicht so, dass deswegen alles gelöscht wird, aber natürlich behalten die Plattformen sich das bewusst offen, um im Zweifel eben Entscheidungen damit begründen zu können. Und ich hätte mir gewünscht, dass man diesen Vorrang einführt, denn dann könnten wir sicherstellen, dass immer zuerst das NetzDG angewendet wird und nur wenn es nicht anwendbar ist, weil keine der Katalogstraftaten vorliegt, könnte man in eine Prüfung nach den Community-Standards eintreten.
Wieso sind eigentlich die Plattformen immer so wild darauf, eher ihre Community-Standards zu verwenden? Ich meine, wenn ich lösche, dann lösche ich doch, oder?
Ja, das ist richtig. Allerdings können Sie sich so sehr, sehr leicht den Vorgaben des NetzDG entziehen. Das heißt, Sie müssen über diese Meldungen und diese Löschungen keine Fakten erfassen in den Transparenzberichten. Sie müssen auch für die Behandlung keinen Zustellungsbevollmächtigten einsetzen. Das heißt, Sie können zum Beispiel wegen Anfragen zu den Community-Standards nach Irland verweisen und müssen sich nicht die Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten hier in Deutschland zurechnen lassen. Und das sind so Dinge, da entziehen sie sich den gesetzlichen Vorgaben natürlich auch ganz, ganz bewusst. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Möglichkeit, weltweit auch einheitliche Standards zu schaffen und sich nicht zu sehr an die nationalen Gesetze binden lassen zu müssen. Und das ist auch nachvollziehbar, aber der Sinn und Zweck des NetzDG ist ja gerade, da mehr Kontrolle reinzukriegen und eben, ja, das Problem an den Community-Standards ist natürlich auch einfach, dass sie sehr, sehr willkürlich angewendet werden. Also die sind so weit gefasst, dass nahezu jede Entscheidung damit begründet werden kann. Und mal wird es dann gemacht und mal nicht. Und das ist halt immer eine Einzelfallentscheidung und deswegen einfach nicht berechenbar und ziemlich willkürlich.
Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, wäre ja im Grunde genommen auch aus Ihrer Sicht ja die ideale Gesetzgebung die dazu führt, dass es eigentlich Hate-Aid nicht mehr geben muss. Ne? Wenn also sozusagen die Betroffenen selber relativ einfach sich gegen Hate Speech und Beleidigung und Ähnlichem alles wehren können.
Das wäre die ideale Welt und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass sich die Rahmenbedingungen der Betroffenen insgesamt verbessern. Das heißt, einerseits würden wir es natürlich toll finden, wenn wir nicht mehr die einzige spezialisierte Beratungsstelle wären, weil das natürlich bundesweit auch auf Dauer schwer zu bewerkstelligen wird. Wir würden uns wünschen, dass es da ein bundesweites Netz gibt und Betroffene überall leicht Zugang zu eben kompetenter Hilfe bekommen.
Und glauben Sie, dass das in absehbarer Zeit so sein wird?
Das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Allerdings sehen wir, dass sich natürlich immer mehr auch Konzepte herausbilden. Also das geht los mit teilweise Gemeinden, die Anlaufstellen versuchen bei sich einzurichten. Das geht los mit politischen Parteien, die Anlaufstellen für ihre Mitglieder und vor allem die MandatsträgerInnen einrichten. Und das stimmt uns hoffnungsfroh, ebenso wie die Tatsache, dass natürlich auch in den einzelnen Bundesländern sich Spezialstaatsanwaltschaften bilden, die auch auf die Betroffenen zugehen, die ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit geben, Dinge zu melden. Und das ja zeigt uns, dass das Thema auf jeden Fall ins Bewusstsein gekommen ist und dass wir da auch hoffen können, dass sich die Voraussetzungen langfristig verbessern.
Okay, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.